Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clou. Mein Name ist Uwe und ich darf euch heute die Katharina Janssen vorstellen. Sie wusste ganz klar schon als Kind, was sie werden wollte, dass sie eine Unternehmerin werden wollte. Das hat sie dann auch geschafft. Der Weg ging aber noch weiter für sie, bis sie dann schlussendlich jetzt als Coach im Businessbereich selbstständig ist. Sie wird mit der Silvia darüber sprechen, wie sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist, was ihre Morgenrituale damit zu tun haben und wie diese aussehen, was sie von Netzwerken hält, ja, wie sie das Coaching an sich tituliert und wie es für sie am besten funktioniert und wie Konflikte und Taktiken ihr dabei geholfen haben, ihr Business, das sie jetzt erfolgreich führt, aufzubauen. Viel Spaß damit und wir hören uns nach dem Interview wieder.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du da bist. Ich steige gleich mal ein mit dem Schlagwort Action Coach. Ich habe gelesen, du bist Action Coach. Was verbirgt sich denn dahinter?
Wichtig dabei ist, dass es Business Coaching ist und dass wir über das, was wir planen, analysieren, erarbeiten, in Aktion kommen. Dafür steht Action.
Macht Sinn.
Ziemlich viel.
Wer sind denn dann deine Klienten? Auf wen zielst du denn als erstes?
Also vielleicht fange ich so ein bisschen mal mit meiner Geschichte an, weil daraus erschließt sich das eigentlich ziemlich gut. Mhm. Zunächst mal, ich starte mal in meiner Jugend. Ja, auch wenn es etwas absurd klingt. Ich war ungefähr 15 oder 16, ich kann mich noch sehr genau erinnern. Da hatte ich einen Traum, nämlich den Traum, ein Unternehmen zu leiten. Und zwar selber oder mit meinem Partner. Und dieser Trauma hat sich dann auch verwirklicht. Allerdings viele Jahre später, vorher konnte ich noch etliche Erfahrungen im Vertrieb für englische und amerikanische Softwarehäuser erreichen und lernen. Und dann bin ich in das Familienunternehmen meines Ex-Partners eingestiegen und wir haben dieses Unternehmen von rechts nach links gedreht. Das heißt, wir haben von einer kleinen lokalen Brauerei und Mälzerei, aus der haben wir ein Immobilienunternehmen gemacht. Innerhalb von, ja gut, 20 Jahren. War nicht immer lustig, war nicht immer einfach. Und dadurch bin ich in dieses unternehmerische Tun und Handeln reingekommen, habe sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können, möchte auch aus der Zeit nichts missen. War hochspannend. Vielleicht können einige von denen, die jetzt zuhören, nachvollziehen, dass es dann auch schwierige Zeiten gab, denn Unternehmensstrategien am Küchentisch zu diskutieren, tut nicht der Partnerschaft gut. Ja, es ist leider so. Daraus erschließt sich, dass ich eben dann meinen Weg weitergehen wollte und letztlich auch musste. Und habe mich dann entschieden, eben als Business Coach zu verbinden, meine Leidenschaft mit Menschen zusammenzuarbeiten, die zu fordern, zu fördern und zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, getreu nach dem Motto von Maria Montessori, hilf mir selbst zu tun. Und habe mich dann eben für die Business Coach Richtung entschieden und habe mich mit Action Coach beschäftigt, ein Franchise-System aus den USA, das sehr, sehr pragmatische und kleinteilige Ansätze hat, um genau das zu tun, Unternehmer vorwärts zu bringen und in ihren Zielen zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Und aus meiner Geschichte heraus gibt es eben diesen Fokus, mich mit Unternehmern zu beschäftigen und die dabei zu unterstützen, wenn es um die Unternehmensnachfolge geht. Sei es jetzt, dass sie es verkaufen wollen, weil sie sagen, ach nee, ich mag nicht mehr, ich habe jetzt das Alter oder ich bin auch krank oder vielleicht muss es auch mal ganz schnell gehen. Oder eben in familiengeführten Unternehmen, wo es dann an die nächste Generation weitergehen soll. Spannendes Thema, sehr, sehr spannend, weil Junior und oder Juniorin andere Ideen haben als die Senioren in der Regel, besser ausgebildet sind, viel, viel mehr von der Welt inzwischen gesehen haben, auch in ihren jungen Jahren schon, und dadurch ganz andere Impulse haben und Möglichkeiten haben, die Dinge voranzutreiben. Sehr, sehr spannendes Thema, hat auch damit zu tun, dass unsere Söhne eben jetzt auch in diese Situation kommen. Was passiert? Wie gehe ich weiter? Was mache ich? Wer macht was? Wie kann man das Unternehmen so weitergeben, dass es wertschöpfungsmäßig eben auch weitergeht und nicht aufgespalten wird? Und die Familiengeschichte und Familientradition, die fast 400 Jahre ist, sich nicht auf einmal aufteilt. Auch die Ideen der Söhne spielen dabei eine Rolle. Einfach nur Söhne zu sein und dann von dem Unternehmen zu leben, funktioniert auch nicht. Auch wenn sie davon vielleicht so ein bisschen träumen, aber das läuft nicht. Und insofern kann ich, glaube ich, da durch die eigenen Erlebnisse und die eigenen Geschichten einiges beitragen an Verständnis und Erfahrungen, aber eben auch dann an Ideen, wie es weitergehen könnte, was man machen kann. Vielleicht noch als Zusatzimpuls, ich habe ein SWOT-Team gegründet, das sich eben mit Unternehmensnachfolge beschäftigt. SWOT steht für spezielle Werkzeuge, Analysen und Techniken. Und wir sind ein Team von Experten aus unterschiedlichsten Gebieten, die eben alle mit Unternehmensnachfolge zu tun haben. Fängt mit der Steuerberaterin an, die nur sich mit Unternehmensnachfolgen beschäftigt und sich überlegt und mit den Klienten sich überlegt, was ist der sinnvollste Weg, in welchem Zeitrahmen, um möglichst wenig Steuern im Übergabefall zu bezahlen. Das geht weiter mit Personalberatern, mit Vermögensberatern, denn ich meine, irgendwann fließt Geld und dann muss man ja auch was damit anstellen. Als Business Coach unterstütze ich das Ganze von Beginn an in dem Sinne, dass ich die Fragen stelle, wie, wo soll eigentlich die Reise hingehen? Ich kann vielleicht mal das an einem Beispiel erläutern. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Unternehmer, der sagte, ja, also ich bin jetzt 62 und ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr und ich will das gerne verkaufen. Und die Frage einfach, warum möchtest du es verkaufen und warum gerade jetzt? Ja, die Antwort war dann einfach, ja, ich möchte mit meiner Frau mehr Zeit verbringen und reisen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das doch mal von hinten betrachten. Du hast diese Zeit und reist mit deiner Frau, das machst du ein Jahr lang, dann findest du das findest du total klasse. Und was machst du nach dem Jahr? Du bist Unternehmer, du bist nicht der Typ, der sich in den Ohrensessel setzt, den ganzen Tag Zeitung liest oder dann mal auf dem Golfplatz einen halben Tag verbringt. Was machst du denn dann? Naja, und dann fing das Denken an. Und dann kam so, naja, vielleicht muss ich es ja nicht ganz verkaufen, vielleicht nur so ein bisschen, dass ich auch noch ein bisschen was zu tun habe. Sag ich, okay, und genau das wollen wir klären und das werden wir klären. Und es wird ein Workshop stattfinden, genau um diese Themen aufzugreifen und Klarheit zu schaffen, wo soll die Reise hingehen. Und abhängig davon wird dann die Steuerberaterin das unterstützen, zu sagen, okay, wenn du das so haben möchtest, können wir den Weg gehen. Wir müssen das von der juristischen Seite begleiten, denn dann sind Verträge zu schreiben. Und zwar so, dass es eben steuerlich sich wiederum günstig auswirkt und so weiter und so weiter. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Und das Spannende ist, dass die Unternehmer, ich meine, sie haben viel Erfahrung und sie haben viel mit ihren Unternehmen gemacht und sie haben ganz viel Herzblut auch in Aufbauarbeit gesteckt. Aber die Erfahrung des Verkaufs haben sie nie gemacht. Das machen sie zum ersten Mal und das machen sie eigentlich nur einmal. Und dazu braucht es eben einfach Unterstützung und ein Expertenteam, auch wenn die Unternehmer sicherlich sehr, sehr viel können und wissen und viel Erfahrung haben. Und das spricht ihnen ja auch keiner ab. Nur die Erfahrung, wie verkaufe ich sinnvollerweise und sicher und mit maximalem Wert mein Unternehmen, das diese Erfahrung hat noch keiner gemacht zu dem Zeitpunkt, wenn er sich das überlegt. Und da setze ich an mit meiner Arbeit.
Mhm. Ja, das klingt alles spannend, was du gerade erzählt hast. Jetzt möchte ich aber direkt bei dem Beispiel bleiben, weil es ja auch die Kerngeschichte unseres Unternehmens ist, unseres Podcasts ist. Du hast gesagt in einem Satz, du bist ja ein Unternehmer. Du wirst nicht den ganzen Tag rumsitzen und Zeitung lesen. Und genau darum geht's mir auch oder uns auch in diesem Podcast. Was sind denn so die Charaktereigenschaften, die es braucht oder die so die typischen Charaktereigenschaften für einen Selbstständigen sind? Die Motivation, in die Selbstständigkeit zu gehen überhaupt?
Also ich glaube, es braucht zunächst mal wirklich eine Vision. Den großen Traum, wo will ich, was wünsche ich mir für mich ganz persönlich, für mein Leben, aber eben auch für mein Unternehmen. Dass ich gründe oder dass ich habe, das spielt dabei keine Rolle. Auch etablierte Unternehmen müssen sich darüber immer wieder mal Gedanken machen. Und diese Vision ist ja eine Sicht auf die nächsten 20 Jahre ungefähr oder 30. Ich meine, wenn wir andere große und erfolgreiche Unternehmen dieser Welt betrachten, heißen sie Microsoft oder Apple oder wie sie auch immer heißen, die haben alle eine Vision, die das Ganze trägt. Und das ist eigentlich der Kern der Arbeit und der Kern der Motivation. Denn Träume tragen uns, Träume ziehen uns vorwärts. Und Träume, von Träumen leitet sich letztlich unser Handeln ab. Und wenn wir dann noch das weiter runterbrechen und nicht nur sagen, okay, in 20 Jahren will ich da sein, sondern das immer mehr auf die Jetzt, aufs Heute zu runterbrechen, können wir eigentlich relativ konkret Handlungen, Ziele definieren, die wir tun müssen, tun sollten und auch solche, die wir besser sein lassen sollten. Auch im Hinblick dann, wie geht's weiter?
Ich möchte gleich anknüpfen. Weil, also Visionen und Träume, verstehe ich. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du hast einen Festangestellten, ja? Und der hat Träume und hat eigentlich den Wunsch, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und es gibt ja mehrere. Und manche wagen den Schritt und andere nicht. Und was würdest du sagen, ist da der Unterschied? Wer verstehst du, was ich meine? Mhm. So, was braucht es oder was fehlt denen, die es nicht wagen, damit sie diesen Sprung schaffen?
Ich glaube, dass das ganz unterschiedlich ist, aber ein ganz wesentlicher Teil ist sicherlich Mut, das zu tun. Ohne doppelten Boden und dem monatlichen Gehaltscheck da mal zu starten, sich einen Plan zu machen. Also ich glaube, das ganz Wesentliche ist tatsächlich ein ganz konkreter Plan, wie kann es gehen? Also nicht nur, muss ich jetzt welche Marketingmaßnahmen und solche Sachen ergreifen, mit wem nehme ich Kontakt auf, wie soll mein Netzwerk aussehen, an wen schließe ich mich an in dem Zusammenhang, sondern ganz konkret auch finanziell. Ne? Was investiere ich, wie viel, welches Polster habe ich, welche Rücklagen habe ich, wie viel brauche ich? Das sind ganz konkrete Planung ist, die man aufsetzen muss, Stichwort Businessplan. Ganz einfach. Ja, Mut, glaube ich, gehört ganz viel dazu. Und Selbstvertrauen.
Mhm. Und wo hast du die Unterstützung damals geholt? Also gut, du bist ja in die Selbstständigkeit quasi mit deinem Ex-Partner eingestiegen, oder?
Genau. Also ich konnte sehr, sehr lange, über 20 Jahre lernen, wenn du so willst. Und habe dann eben im nächsten Step, als ich mich alleine auf den Weg gemacht habe, genau diese Überlegung angestellt. Ja, was will ich machen? Welche Vision habe ich? Wo möchte ich in 5 Jahren, in 10 Jahren sein? 20 Jahre? Ja gut, die Überlegung kann ich eigentlich auch noch anstellen. Was wünsche ich mir für meine Kinder? Und dann eben zu überlegen, ja, was muss ich investieren, was möchte ich machen, ja? Und ganz konkret einen Businessplan zu machen. Ganz klar.
Wie gehst du mit Rückschlägen um? Du hast vorhin erwähnt, dass eben natürlich auch dadurch, dass du mit deinem Partner das hattest und wenn dann das sich mischt mit dem Business und dem Privatleben, kann es ja immer zu Konflikten führen. Dasselbe wie eben bei dieser Übergabe innerhalb vom Unternehmen, wenn das von der einen Generation auf die nächste, das birgt ja immer ganz viel Konfliktpotenzial. Ja. Aber es gibt ja auch Rückschläge jetzt außerhalb davon. Es kommt immer wieder zu Rückschlägen privater oder businessbezogener Art. Wie sind deine Taktiken da? Hast du welche?
Ich muss gerade lachen. Ich muss mal an einen Spruch denken. Den hat mir mal eine Freundin auf einem Schild geschenkt und den habe ich in der Wohnung stehen tatsächlich. Stolpern, Oder hinfallen, Krönchen richten und weiterlaufen.
Ja. Gefällt mir.
Was heißt es? Ich meine, wir stolpern, wir haben Rückschläge. Ja klar, das gehört dazu. Ich meine, wie sind wir früher damit umgegangen? Das tut weh. Man zieht sich zurück, man denkt nach, überlegt, was kann ich anders machen? Warum ist es passiert? Was hat es mit mir zu tun? Um dann eben die Schlüsse draus zu ziehen und sich zu schütteln, sage ich jetzt mal so bildlich gesprochen, und sich aufzurappeln, Krönchen richten und weiterlaufen. Aber mit den Erkenntnissen und mit dem Nachdenken und den Schlüssen, die man daraus gezogen hat. Kann ja auch im Gespräch mit anderen stattfinden. Also es ist ja nicht so, dass man das immer alleine machen muss. Freunde, Mentoren, Berater, wie auch immer. Coaches, ja? Ja, tatsächlich ist es wirklich so. Und ich meine, auch als Business Coach ist es jetzt nicht so, dass ich immer nur Pläne mache und nachfrage und sage, was hast du gemacht und hast du das erreicht, was du wolltest? Und also diese Verantwortlichkeit herzustellen. Ich bin auch einfach Gesprächspartner, Unternehmer, und das erlebe ich auch selbst, sind allein in vielen Teilen ihres Berufslebens und wissen nicht, mit wem sie was besprechen sollen. Mitarbeiter sind oft die schlechtere Wahl, weil da geht es um Themen, die schlicht nichts angehen. Zumindest noch nicht in dem Stadium. Freunde sind oft auch nicht die richtigen, weil sie einfach sich nicht in die Situation reinfühlen können, weil sie vielleicht gar nicht selbstständig sind, weil sie nicht wissen, was das eigentlich heißt, mit welchen Gedanken man da sich rumschlägt und trägt. Familie, gut, das konnte ich nun selber erfahren, die sind froh, wenn man da ist, wenn man präsent ist und wirklich da ist und nicht nur da sitzt und in seinen Gedankenwelt abhängt und immer noch beschäftigt ist mit dem, was man nicht diskutieren konnte und besprechen konnte. Und da ist ein Gesprächspartner, ein Sparringspartner, ein Coach ein probates Mittel, um da rauszukommen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wo wir beim Thema Familie sind, das fand ich jetzt sehr spannend, weil mich natürlich auch immer interessiert, wie Selbstständige oder Unternehmer eben es bewahren, diese genügend Zeit für die Familie zu haben.
Mhm.
Und ob es da bestimmte Regeln gibt, die du für dich dann aufgestellt hast, also dass du eine bestimmte Anzahl von Stunden oder bestimmte Tage mit deiner Familie verbringst, oder ist es eher spontan, machst du sie immer abhängig vom Business, oder wie priorisierst du das Ganze?
Ich glaube, der Zauber liegt da tatsächlich in so einer Art Standardkalender, den man sich erarbeitet, indem man wirklich die Zeiten plant, die man für bestimmte Dinge haben möchte. Also das fängt morgens schon an mit den Ritualen, die man hat, um in den Tag zu kommen. Also wenn ich von mir spreche, ich gehe morgens immer erstmal joggen. Es ist nicht lang. Es ist eine Viertelstunde, aber A, kommt der Kreislauf in Schwung, und B, sind dann eben einfach, können die Gedanken nochmal so kreisen, und da kommt, das ist Kopfkino in der Früh. Aber das ist eben einfach, um gut in den Tag zu starten, und dann, der eine frühstückt, der andere nicht, das ist, muss jeder selber wissen, aber dann eben sich hinzusetzen, zu überlegen, was war gestern? Was ist mir passiert? Wofür bin ich eigentlich dankbar? Was ist da einfach die Reflexion über den vergangenen Tag? Wem bin ich begegnet? Was waren die Inhalte der Gespräche? Wo möchte ich nochmal nachhaken? Was hat mir vielleicht einen besonders guten Gedanken oder eine Inspiration gegeben? Oder auch nur ein gutes Gefühl? Was kommt heute? Was möchte ich unbedingt erledigen? Und dann eben auch entsprechend diese Zeiten zu planen, also sich auch Freiraum zu planen, um über strategische Themen, um über einfach Dinge nachzudenken und Zeit zu haben, bestimmte Dinge zu tun, um das Unternehmen vorwärts zu bringen. Also eben nicht in diesem Hamsterrad zu stecken und den ganzen Tag zack, 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 die To-Do-Liste abzuarbeiten. Ja? Und dann ist eben auch der Plan, oder gehört es dann dazu zu sagen, okay, abends um 5 oder um 5:30 oder um 6, wann immer das für einen als probate Zeit erscheint, lasse ich den Hammer fallen, ich klappe den Bürgersteig hoch oder vielleicht gibt es dann auch ein Ritual vorher, was man macht, um den Kopf freizukriegen, um dann auch wirklich für die Familie da zu sein. Ja, und da liegt der Charme drin.
Wunderbar, jetzt hast du schon wieder zwei Schlagwörter. Das finde ich großartig. Und zwar geht es mir auch viel um das Thema Gesundheit und Reflexion bei Selbstständigen. Mhm. Weil zum einen habe ich festgestellt, Selbstständige achten mehr auf ihre Gesundheit, weil sie die Begründung ist immer, ich kann es mir nicht leisten, krank zu sein. Das ist so eine Begründung. Und ich denke mir, ja, ein Teil der Wahrheit liegt darin, aber vielleicht liegt ja auch der andere Teil der Wahrheit darin, dass man einfach gerne das macht, was man als Selbstständiger macht, normalerweise. Sonst gehst du eigentlich nicht in die Selbstständigkeit. Und daher möchtest du eigentlich auch gar nicht krank sein, während Angestellte ja auch krank werden, weil sie einfach frustriert sind von dem Job, den sie haben und dann die Auszeit, froh über die Auszeit sind. Als Selbstständiger bist du nicht froh darüber, wenn du dann nicht aktiv sein kannst, weil sich ja alles verschiebt und auf die nach hinten verlegt, was du ja noch erledigen möchtest. Und Reflexion im Sinne von, dass man selbstkritisch genug ist, um eben zu hinterfragen, auch bei Fehlern, wie du schon gesagt hast, wenn ich schon stürze, okay, was habe ich falsch gemacht, was kann ich verbessern? Rituale hast du auch noch angesprochen, Morgenrituale und Abendrituale. Würdest du jetzt sagen, dass für eine erfolgreiche Selbstständigkeit, dass so ein standardisierter Tagesablauf, also in Anführungszeichen standardisiert, ich meine, natürlich kann man nicht alles vorplanen, aber dass man so seine Morgen- und Abendrituale, dass die förderlich sind für die Selbstständigkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, je erfolgreicher man da ist, desto mehr hat man einen Plan. Tatsächlich. Also du hast jetzt ganz viele Aspekte angesprochen. Thema Gesundheit, das würde ich ganz gerne als erstes aufgreifen. Natürlich willst du als Selbstständiger möglichst gesund bleiben, klar. Ob die alle immer so drauf achten, habe ich nicht den Eindruck. Also ich tue es ja. Nochmal einen Schritt zurück in meiner Ausbildung. Ich habe tatsächlich, bevor ich angefangen habe, eben als Business Coach tätig zu sein, auch eine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, sich bewusst darüber Gedanken zu machen, wie kann ich das über möglichst einfache Mittel. Ich meine, es reicht nicht, wenn ich ab und zu nur mal gesund esse oder ab und zu mal Sport mache. Das ist tatsächlich eine Sache, die kontinuierlich passieren muss. Und ich weiß, ich habe mit Unternehmern zu tun, die sitzen vor mir und sagen, ja, ich weiß, die letzten zwei Jahre, da ist ein bisschen viel drauf gekommen. Also ich bin gerade dabei, das wieder runterzuarbeiten. Aber sie schaffen es nicht. Warum schaffen sie es nicht? Weil sie keinen Plan dafür haben, wie sie es schaffen könnten. Ja? Und zu diesem Gesundheitsthema gehört eben Ernährung, Bewegung, aber auch Entspannung. Also Meditation zum Beispiel. Einfach um runterzufahren und den Akku auch wieder aufladen zu können. Und das möglichst täglich. Weil wenn der mal irgendwann unter Niveau läuft, das kennen wir von unseren Handys und anderen Geräten, dann wird es ganz, ganz schwer, den wieder so wirklich aufladen zu können. Und in der Regel ist er dann auch hinüber. Also insofern ja. Und wie du gesagt hast, und das würde ich dir gerne bestätigen, ist tatsächlich, dass wenn wir darauf achten, auch diese psychische Gesundheit ganz, ganz großer Aspekt ist. Nämlich für das, wenn wir für was brennen und dafür, dass eben uns selbstständig machen, haben wir eine ganz andere Motivation und eine ganz andere Ausgangslage und werden tatsächlich weniger krank. Und als Angestellter, da hast du völlig recht. Du bist eingeschränkt, bist eingeengt, du hast einen stressigen Chef oder Chefin oder Teamkollegen, mit denen es nicht funktioniert. Und da sind viele Faktoren, auf die du selber gar keinen Einfluss haben kannst. Und das ist eben das Schöne an der Selbstständigkeit und an der unternehmerischen Tätigkeit. Du hast ganz, ganz, ganz viel in der Hand selbst. Also sowohl ja mental als eben auch tatsächlich, ja. Du bist im, ich sag immer, du du sitzt im Driver Seat. Dann nimm das Steuer in die Hand und mach's. Ja? Und alle anderen müssen sich im Prinzip danach richten. Aber da kommen wir wieder auf das Thema der Vision. Das ist dein Steuer. Wenn du die hast, können die anderen sich damit identifizieren oder kommen die, die sich damit identifizieren können. Sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden. Und dann bist du auf dem Weg, das vorwärts zu bringen, was du dir erträumst.
Gehen wir nochmal gleich auf die Angestellten zurück. Weil das ist ja genau das Thema, das mich beschäftigt am meisten, ist, wie man Menschen motivieren kann, also Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen. Ja, mir geht es ja nicht darum zu sagen, hier, niemand soll mehr angestellt sein, alle sollen in die Selbstständigkeit. Aber mir fällt eben auf, dass gerade in Deutschland die Angst davor in die Selbstständigkeit viel größer ist als in anderen Ländern, in den USA. Und ich hab das Gefühl, das hat schon auch viel mit der Education zu tun, dass dort das als viel selbstverständlicher empfunden wird, dass man mal was ausprobiert. Dass man einfach mal testet, kann ich das nicht? Und entweder fällt man auf die Schnauze oder nicht. Oder wie du schon gesagt hast, und dann lerne ich entweder was draus und mach halt das Nächste. Und wie würdest du Menschen motivieren oder was würdest du ihnen jetzt raten, warum es sich lohnt, es trotzdem zu versuchen?
Ich gebe dir recht, das ist in den USA ist da eine andere Grundstimmung. Das gehört da eigentlich eher zum guten Ton, erfolgreicher Unternehmer zu sein, mindestens einmal pleite gegangen zu sein. Entsprechend gibt es auch eine Kultur, sogenannte Kultur von Venture Capital, mehr als hier in Deutschland. Also wenn es um Gründungen geht, auch Startups, ich merke es selber im Moment, also nicht an mir, sondern mit denen ich zu tun habe, das Venture Capital heißt, es ist wie so ein Lotto-Gewinn oder auch nicht, also ein Lotto-Los im Prinzip. Kann funktionieren, kann auch nicht. Und da ist eine größere Risikobereitschaft in den USA da. Ich denke, das ist wahrscheinlich über die Historie und über die Entstehungsgeschichte der Vereinigten Staaten hin zu erklären. Denn ich meine, wenn wir denken, die Auswanderer, die sind irgendwo hingegangen und wussten überhaupt nicht, was kommt. Also, aber da will ich jetzt gar nicht mich drin vertiefen. Das finden wir hier in Deutschland nicht so sehr. Da ist es tatsächlich so, Venture Capital, ja, ist an sich Risikokapital, aber das wird tatsächlich auch dann nur spendiert, wenn sie das Gefühl haben, es wird erfolgreich sein. Oder die andere Variante ist die Investition und dann aber sofort selber als Kapitalgeber das Ruder zu übernehmen. Was braucht man dafür? Also ich glaube, man braucht in gewisser Weise einfach ein dickes Fell und eine gewisse Kaltschnäuzigkeit zu sagen, hey, ja, ist in Ordnung, mach du mal, ich mach was anderes. Ja? Das wird natürlich nicht gefördert. Wichtig oder hilfreich in dem Zusammenhang sind tatsächlich Ratgeber oder Begleiter, ein Umfeld, ein entsprechendes Umfeld mit Leuten, die es geschafft haben oder die es gemacht haben, denn von denen kann man lernen. Hat was mit dem Netzwerk zu tun, hat was mit den Leuten, also mit einfach mit denen, die einen umgeben oder deren Umgebung man sucht. Deswegen finde ich auch zum Beispiel solche Unternehmerkreise, so Brain Trusts, ganz, ganz wichtig, weil genau da wird diese Umgebung geschaffen. Gleichgesinnte auf Augenhöhe, die alle die gleichen Themen haben, zu unterschiedlichen Zeiten und die sich eben austauschen können und gemeinsam solche Sachen auf den Weg bringen können. Aber es ist zum Beispiel auch nicht so wahnsinnig schick in Deutschland, sich an solchen Brain Trusts zu beteiligen, ja? Oder gar dafür auch noch Geld in die Hand zu nehmen. Aber von nichts kommt nichts. So einfach wird es sein. Also, und da liegt eben dieser Punkt, diese unternehmerische Entscheidung, wo investiere ich welches Geld, von welchem Punkt glaube ich, was mir hilft. Und es hilft mir nicht nur permanent Geld in das Unternehmen zu stecken im Sinne von, ich kaufe mir da noch eine Maschine oder da noch eine Ausrüstung und da noch was, sondern auch dahingehend zu investieren in die eigene Entwicklung.
Das sind jetzt genau zwei Sachen, auf die ich noch eingehen möchte. Und zwar zum einen das Thema Hilfe, Coaching, Beratung und das andere Netzwerken. Fangen wir mal mit dem Coaching-Thema an. Da habe ich nämlich auch das Gefühl, dass wenn ich jetzt, weil, wie du weißt, habe ich ja selber eine Coaching-Ausbildung, mhm, und wenn ich jetzt meine Kollegen in den USA mir anhöre oder auch in Kanada, habe ich so das Gefühl, Coaching gehört dort auch zum guten Ton von jedem, der die Karriereleiter nach oben will. Das heißt, Hilfe annehmen ist dort viel, viel angesehener als hier. Hier habe ich eher das Gefühl, auch wenn ich jetzt Ernährungsberatung mache mit irgendwie Managern, dann sagen die das auch keinem, dass die das machen, weil um Gottes Willen, man kann ja keinem sagen, dass man Hilfe angenommen hat in irgendeinem Bereich, sondern man muss ja alles selber machen und selber schaffen und irgendwie selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Wie schaffst du es, auch jetzt bei deinem Job, weil das stelle ich mir ja auch immer schwierig vor, wenn da gerade in Familien, die irgendwie von einer Generation in die andere etwas überführen wollen und ja auch dann die Einstellung haben, das wird innerhalb der Familie gelöst oder so. Glaubst du, dass es da noch möglich ist, dass denn in Deutschland kommt da noch so ein Shift, dass Berater und Coaches mehr angesehen werden oder ist das immer noch sehr festgefahren? Wie ist da so deine Erfahrung?
Ich würde uns wünschen. Also ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit der unternehmerischen Einstellung zu tun, in dem Sinne, dass ein Unternehmer alles können muss. Und das ist de facto nicht der Fall. Die Einstellung, ich kann alles lernen, wäre die wesentlich positivere und produktivere. Mei, ich sage jetzt mal, daran arbeiten wir alle, ich auch, diese Botschaft zu verbreiten. Coaching, um auf das Thema nochmal zu kommen, hat ja auch was mit Vertrauen und mit gegenseitigem Miteinander können. Also ich suche mir ja auch nicht jeden Freund zum Freund. Ja. Und so ist es mit dem Coach auch. Aber es gibt so viele. Also insofern ist es, glaube ich, kann jeder einen finden, der, mit dem man zusammenarbeiten kann, dem man vertraut, dem man sich anvertraut, also auf den er sich einlassen kann. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ist eine Mindset-Frage. Auch so dieses, nicht zu sagen, ja, ich weiß ja, wie es geht, habe ich die letzten 20 Jahre schon so gemacht, das mache ich die nächsten 20 auch so. Also ich meine, mit den Leuten brauche ich auch nicht reden, die brauchen auch mit mir nicht reden, weil das funktioniert einfach nicht. Also hopp oder top, wasch mich, aber mach mich nicht nass, funktioniert nicht. Sondern mehr so diese Einstellung, das ist ja interessant. So kann man es also auch sehen. Und damit quasi auch mal einen Perspektivwechsel herbeizuführen und offen zu sein für eine andere Sichtweise. Und plötzlich tun sich Türen auf und Gedanken und Impulse, die einen weiterbringen. Aber es ist einfach eine Einstellungsfrage. Will ich mich weiterentwickeln oder glaube ich, dass ich super gut bin und gut genug, wie ich jetzt bin? Und die Erfolgreichen sind die, die auf dieser Einstellung stehen oder das Mindset haben. Ich finde ich interessant, ich betrachte es mal von der anderen Seite. Oder höre mir den anderen mal an. Das heißt ja nicht, dass man es so machen muss. Aber es ist ein Gedanke, der es wert ist, sich anzuhören und dann auch einfach aufzunehmen, Teile davon aufzunehmen und sich zu entscheiden, nee, passt nicht für mich, ist in Ordnung. Aber sich gar nicht anzuhören und zu sagen, habe ich schon immer so gemacht und mache ich so weiter, ja, die werden nicht weit kommen. Oder nicht mehr weiterkommen, sagen wir mal so. Oder nur mit sehr, sehr viel Kraft, Anstrengung und Energie, die sie investieren müssen.
Ja, ich glaube, ein extrem wichtiger Punkt, den du genannt hast gerade, ist das Investieren in sich selbst und die Weiterbildung. Ich habe auch so das Gefühl, wenn du gerade als Selbstständiger oder Unternehmer erfolgreich sein willst, dann kannst du gar nicht anders als immer wieder in dich selber investieren und dich weiterzubilden und weiterzuentwickeln, um auch reagieren zu können, um auch Flexibilität zu haben in allem, was du tust. Und das haben die letzten 2 Jahre ja bewiesen, was Flexibilität, wie wichtig das ist. Ja. Und dieses Investieren in sich selber, auch da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich mir denke, dass das in Deutschland auch immer noch nicht so gesehen wird, dass viele das eher als Ausgabe sehen, wenn sie Weiterbildungen machen, als Investition in sich selbst.
Aber das ist mit mehreren Bereichen im Unternehmen so. Also Marketing wird ja zum Beispiel auch als Ausgabe gesehen und nicht als Investment. Ja. Was ein Return bringen soll. Aber okay. Aber das sind solche Ansätze, an denen eben gearbeitet werden muss. Der Brad Sugars ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer in den USA, hat mal gesagt, die Bücher, die du liest und die Leute, mit denen du dich umgibst, werden darüber entscheiden, wo du in den nächsten 5 Jahren stehst. Und das ist, meine ich damit, mit der Weiterentwicklung, auch mit dem, sich die Umgebung zu suchen, da kommen wir wieder aufs Netzwerken, mit den Leuten sich zu umgeben, mit denen ich mich austauschen kann, die auf meiner Augenhöhe sind und mit denen ich eben, von denen ich auch profitieren kann und denen ich auch was geben kann von dem, was ich erlebt habe und was ich erfahren habe. Und auch die Leute, die einem sagen, ah, das wird ja sowieso nichts, sind doch Motivator genug, um das Gegenteil zu beweisen, oder nicht? Ich sehe umfassendes Nicken hier in der Gruppe. Das ist doch, aber natürlich, und das heißt ja auch nicht, dass man sie deswegen negieren soll oder aussortieren soll, aber sie sind definitiv keine Unterstützer, natürlich nicht. Ja. Aber Motivation genug, es anders zu machen und sich auf den Weg zu machen und sich andere zu suchen.
Ja, und man kann definitiv einfach weniger Zeit mit solchen Leuten verbringen. Absolut. Und mehr Zeit mit denen, die einen nach vorwärts bringen. Ja,
aber das ergibt sich, glaube ich, ziemlich automatisch.
Sag das nicht. Okay. Aber ich lasse das jetzt so stehen und komme zu meiner abschließenden Frage. Wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
Schwierige Frage. Ich habe öfter schon drüber nachgedacht. Ich habe öfter gehört, dass Leute sagen, ja, ich würde gern mit Mahatma Gandhi oder solchen Größen zusammen sein. Ich glaube, ich würde tatsächlich einen Dalai Lama mir aussuchen. Und der Grund ist einfach der, er hat seinen Weg zu sich gefunden, glaube ich. Zumindest strahlt das für mich so aus. Und das ist eine Riesenerrungenschaft. Und die bringt ihn letztlich zu dem, wo er heute steht. Denn ich damals, als er mit 18 sein Land verlassen musste und trotzdem heute noch als Oberhaupt gefragt ist und gefragt wird und gehört wird, finde ich schon sehr beachtlich. Also finde ich sehr faszinierend, diesen Menschen.
Ich schließe gern den Podcast mit dem Dalai Lama. Ja, wunderbar. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank für den Input.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich finde sowas immer, ja, auch da in so einem Gespräch entstehen wieder neue Impulse und einfach auch durch das darüber sprechen entstehen wieder neue Gedanken und Impulse. Insofern vielen, vielen Dank.
Sehr schön, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, sehr, sehr gerne.
Ja, sehr genial. Danke, ihr beiden. Das war wieder mal super. Hinfallen, das Krönchen richten und wieder weitermachen. Das ist der Satz, der mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Und genau so geht's. Man muss, wenn man 7-mal hinfällt, 8-mal aufstehen. Ganz einfach ist das. Und diese Morgenrituale kann ich auch nur empfehlen. Jeder sollte welche haben, um gut in den Tag zu starten. Wenn ihr gut findet, was ihr da hört, schaut auf Facebook, Instagram oder LinkedIn vorbei, sucht nach Kazaklu und seid mit dabei in unserer Community. In diesem Sinne, seid ihr Komponist deines Lebens. Bis zum nächsten Mal.